Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Hören Sie heute den 5. von insgesamt 6 Teilen aus der Broschüre von Norbert Lied mit dem Titel Gesetzt zum Fruchtbringen. Worin liegt der Sinn unseres Lebens? Leben wir nur für uns selbst? Der Autor Norbert Lied zeigt Ihnen anhand des Gleichnisses von den Weingärtnern in Lukas Kapitel 13, wie Sie ein fruchtbringendes Leben führen können. Und nun wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner. Die Frucht der Hingabe. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Römer 12, Vers 1 und 2. Paulus spricht in Römer 12, Vers 1 von einem Brandopfer. Im Alten Testament war das Brandopfer immer ein Ganzopfer, das heißt, es wurde mitsamt den Eingeweiden verbrannt. Solch ein Ganzopfer sollten wir sein, sonst vermögen wir keine Frucht zu bringen. Was bringt uns nun aber dazu, unser ganzes Leben Gott hinzugeben? Leider denken wir da oft gesetzlich. Ich muss dem Herrn dienen, das ist der Wille Gottes, und darum muss ich gehorsam sein. Er erwartet, dass ich mich ihm ganz ausliefere und übergebe. Aber das ist verkehrtes Denken, eine ungeistliche Haltung. Die Bibel lehrt, dass unser Sinn verändert werden muss. Solange wir sagen, ich muss, stehen wir nicht auf geistlichem Boden, sondern auf dem Boden des Gesetzes. Was uns dazu treiben sollte, unser Leben völlig dem Herrn auszuliefern, sagt Paulus in Vers 1 von Römer 12. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Er sagt, dass wir durch die Erbarmungen Gottes unsere Leiber als ein Opfer Gottes darstellen sollen. Also nicht durch das Gesetz, sondern vielmehr durch die alles durchdringende Liebe. Luther übersetzt, durch die Barmherzigkeit Gottes. An einer anderen Stelle schreibt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 14, die Liebe Christi drängt uns. Nur derjenige, der diese Liebe Gottes in Jesus für sein persönliches Leben erkannt und in Anspruch genommen hat, ist in der Lage, nicht mehr nach seinem eigenen Leben zu trachten. Dann sind es die Erbarmungen Gottes, die ihn treiben. Jene Menschen innerhalb der Christenheit, die dies erfasst haben, sind darum immer auch diejenigen, die ihr Leben am meisten für des Herrn Sache einsetzen. Sie sagen nicht, ich muss, sondern ich kann nicht anders. Man könnte das folgendermaßen ausdrücken. Früher war ich ein Kind dieser Welt und ihr ganz ergeben. Mein ganzer Einsatz gehörte ihr. Aber ich war ganz und gar verloren. Doch Jesus hat mich errettet. Er hat mir meine Sünden vergeben und ein neues Leben geschenkt. Nun gibt es für mich nichts Schöneres und Beglückenderes, als ihm mein ganzes Leben zu geben und ihm zu dienen. Wie hat es der Herr Jesus selber gesagt? Das Beispiel der Sünderin, die Jesu Füße mit Salböl gesalbt hat, gibt die Antwort. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Lukas 7, Vers 47. Ist es uns bewusst, was Jesus für uns ganz persönlich getan hat? Durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha hat er unser Leben wieder lebenswert gemacht. Obwohl er Gott ist, hat Jesus sich selbst zu nichts gemacht, um uns in den Himmel zu bringen. Können wir erahnen, welche Barmherzigkeit uns da widerfahren ist? Können wir verstehen, wie groß seine Liebe ist, die ihn getrieben hat, uns zu erretten? Und sollten wir angesichts dessen noch mit ruhigem Gewissen unser eigenes Leben leben können? Wenn uns das Wort aus Kolosser 1, Vers 13 und 14 nicht innerlich bewegt, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wenn uns die Erbarmungen Gottes nicht zu einem Erbarmer gegenüber anderen Menschen machen, dann haben wir keine Liebe Gottes in uns. Und das ist ein Ausdruck von fürchterlichem Egoismus. Wir müssen den wirklichen Sinn des Lebens erkennen. Und dieser besteht darin, dem Herrn zu dienen und nicht mehr uns selbst zu leben. Jesus ist nicht nur für uns gestorben, damit wir errettet sind und Vergebung haben, sondern es heißt in 2. Korinther 5, Vers 15, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Zum Wesen des Christseins gehört mehr als nur eine rein äußerliche Zugehörigkeit zum Reiche Gottes. Viele Christen sind innerlich leer und unbefriedigt, weil sie wohl durch Jesus das Leben haben, aber nicht für ihn leben. Deshalb besteht ihr christliches Dasein aus schmerzlicher Leere. Als der Herr Abraham erwählte, machte er ihm zunächst einmal klar, was von diesem Moment an der Sinn seines Lebens, der Sinn seiner Berufung war. Ich will dich segnen, und in dir sollen gesegnet werden. 1. Mose 12, Vers 3. Dem segnenden Gott ähnlicher werden, ihn in seinem Schenken nachahmen, segnen und opfern, das ist der höchste Sinn unseres Lebens. Wenn wir nicht in dieser Bestimmung leben, dann kann unser Leben nicht fruchtbar sein. Gott schenkte uns seine Gaben bis hin zum Opfer seines eingeborenen Sohnes, damit wir daraus leben und sie weitergeben. Der Apostel Paulus hat das bei seiner Bekehrung sofort erkannt. Nach seiner Begegnung mit Jesus, dem Sohne Gottes, stellte er die konkrete Frage: Herr, was soll ich tun? Apostelgeschichte 22, Vers 10. Wie sieht es in unserem Leben aus? Fragen wir auch so?
Wir heißen deine Kinder und folgen dir nicht mehr. Wir beten mit den Lippen, doch unser Herz ist leer. Wir nennen uns die Deinen und sind bekehrt zu dir. Doch leben wir uns selber und dich vergessen wir. Wir kennen deinen Willen, doch unser Fleisch ist schwach. Wir reden fromme Worte und handeln nicht danach.
Wir rieben die
zerbrich die Heuchelei.
Vergib uns alle
Leid und mach uns Gott frei. Vergib den Geist von Pfingsten, lass ihn noch einmal wehen und uns zu deiner Ehre erneuert auferstehen. Alles morsche nieder, zerbrechen.
Die Bibel spricht von verschiedenen Gruppen von Kindern Gottes: Brüder, Mitarbeiter und Mitstreiter. Brüder und auch Schwestern sind diejenigen, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Mitarbeiter sind diejenigen, die das Notwendige tun, die ihre Pflicht erfüllen. Mitstreiter aber sind solche, die auch aus eigener Initiative mit anpacken, die sich berufen wissen und auch in schwierigen Situationen dranbleiben. Brüder und Schwestern gibt es sehr viele, aber es gibt innerhalb der Gemeinde Jesu nur wenige Mitarbeiter und noch viel weniger Mitstreiter. Paulus redet in Philipper 2, Vers 25 über Epaphroditus. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs, zu euch zu senden. Epaphroditus war ein Bruder, Mitarbeiter, Mitstreiter, ein Abgesandter, ein Diener und Mann des Bedarfs. Die neue Luther-Übersetzung sagt: Helfer in meiner Not. Er war ein Mann des Altars, ein lebendiges Opfer. Was der Mitstreiter Epaphroditus tat, lesen wir in Vers 30. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewagt. Genau das sagt uns ja Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Menschen des Altars setzen sich aus eigenem Antrieb ein. Diesbezüglich schreibt Paulus über die Mazedonier in 2. Korinther 8, Vers 3: Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig. Und über Titus schreibt der Apostel im gleichen Kapitel in Vers 17: Denn er nahm zwar das Zureden an, doch weil er noch eifriger war, ist er aus eigenem Antrieb zu euch gegangen. Von daher ist es also sehr wichtig, dass unser Sinn verändert wird. Da muss es beginnen. In der Veranlagung unseres Herzens, in unserem Denken und Sinnen, muss gemäß Römer 12, Vers 2 eine Verwandlung stattfinden. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir müssen eine innere Verwandlung durchmachen und unseren Sinn erneuern lassen, so dass wir von der Liebe und den Erbarmungen Gottes und dem Gedanken beherrscht werden: Ich kann ja nicht anders. Der größte Sinn meines Lebens besteht darin, ein Opfer für Jesus zu sein. Genau da aber haben viele von uns eine total falsche Einstellung. Wir lassen uns nicht verwandeln, umgestalten und verändern. Darum werden auch keine Glaubensschritte unternommen. Es fehlt die Grundlage, um Frucht zu bringen. Man erreicht kaum noch ein geistliches Ziel. Wir wollen und müssen unseren Verstand nicht ausschalten. Aber er muss unter der Herrschaft des Heiligen Geistes stehen. Er darf auf keinen Fall mehr vom Geist dieser Welt geprägt sein. Wir müssen mit Gottes Gedanken erfüllt werden und seinen guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen erkennen. Nicht die logischen, oft kalten Berechnungen dürfen uns beherrschen, sondern einzig und allein der Geist Christi, das Übereinstimmen mit Christus. Was in der Welt vernünftig ist, muss bei Gott noch lange nicht vernünftig sein. Unser Sinn muss erneuert werden. Die Welt tut viel für das Leben hier auf der Erde. Wir aber sollen nach dem trachten, was droben ist, sagt uns Kolosser 3, Vers 2. Wir dürfen einen guten Beruf haben und darin vorwärts kommen, aber wehe, wenn wir das mit der Ellbogenmentalität der Welt tun und uns von der Welt gefangen nehmen lassen. Unser Sinn darf nicht dieser Welt angepasst sein. Als Jesus vom vierfachen Acker sprach, sagte er in Matthäus 13, die Verse 22 und 23 unter anderem: A. Von denen, die dieser Welt gleichförmig sind, bei dem aber unter die Dornen gesät, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Was die Welt Erfolg nennt, nennt der Herr Betrug. B. Von denen, die ihren Sinn haben erneuern lassen. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Von den vielen anderen Menschen aber, die nur abschätzig lächeln und nicht bereit sind, das Wort zu hören und zu verstehen, sagt der Herr, keine echte Frucht. Die Welt lehrt uns, dass es wichtig ist, Reichtümer anzuhäufen. Jesus aber sagt, dass wir alles weggeben sollen. Lukas 14, Vers 33. Die Welt redet uns auch ein, es sei unfein, arm zu sein. Jesus dagegen spricht, glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Lukas 6, Vers 20. Die Welt rät, bleibe zu Hause, baue dir eine Existenz auf, sei erfolgreich. Jesus aber lehrt, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Markus 16, Vers 15. In der Welt wird behauptet, man könne nur auf das vertrauen, was man sehe. Demgegenüber lehrt Jesus, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Johannes 20, Vers 29. Wir können über diese Dinge diskutieren, innerlich aufgebracht sein und Ja oder Nein rufen. Aber die Tatsache bleibt bestehen. In 100 Jahren wird nur das zählen, was wir in Jesus und er durch unsere völlige Hingabe wirken konnte. Peter Schäfer von Rednitz sagte den bemerkenswerten Satz, welchen Wert hat unser Leben, wenn es ein damals wird? Frucht für die Ewigkeit entsteht nur da, wo wir unsere eigenen Leiber Gott darstellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. John Wesley hat einmal gesagt, gebt mir 100 Männer, die niemand außer Gott fürchten, nichts außer Sünde hassen und sich ganz Gottes Willen ausliefern, und ich werde die Welt auf den Kopf stellen. Wir haben kein Recht auf ein Leben, in dem wir selbst der Mittelpunkt sind. Unser Leben muss für Jesus Christus, der für uns starb und auferstand, gelebt werden. Die Bibel lehrt, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern dem, der für uns gestorben ist. Und nur durch den Einsatz unseres Lebens kann Ewigkeitsfrucht gewirkt werden. Was die Einsatzbereitschaft anbetrifft, können wir von Weltmenschen einiges lernen. Ein Inhaber eines Textilgeschäftes wurde einmal gefragt, was das Geheimnis seines Erfolges sei. Er antwortete, zweifellos die Zielstrebigkeit und das, was ich bereit bin, für die Ziele einzusetzen. Total dafür zu leben, Tag und Nacht. Ich gehe nicht aus, höchstens ein-, zweimal im Monat in die Oper, möglichst am Samstag, damit ich am Sonntag bis um 7 Uhr schlafen kann. Ansonsten stehe ich nach wie vor um 5 Uhr auf, gehe aber umgekehrt auch bei Zeiten zu Bett. Zusammengefasst, zu wissen, was man erreichen will und sich zu sagen, dem wird alles untergeordnet. Ein anderes Beispiel soll uns veranschaulichen, wie wir in Ewigkeitswerte investieren können. Eine ältere Verwandte eines Bruders wurde gefragt, wieso sie jeden Morgen um 5 Uhr aufstehe. Sie habe doch Zeit und müsse nicht zur Arbeit gehen. Sie antwortete, bis ich euch im Gebet alle durch habe, ist es Mittag. Jesus hat in Lukas 14, Vers 33 gesagt, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das ist ein hartes Wort, und wir können es drehen, wie wir wollen. Wir sind alle schuldig und haben keine Entschuldigung. Wir folgen Jesus und dienen ihm auch, aber im Endeffekt sind wir doch nicht seine Jünger. Ich denke, dass es im Reich Gottes nur ganz wenige Jünger gibt. Und dieser Gedanke lässt mich erzittern. Es steht geschrieben in Matthäus 22, Vers 14, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Weil es nur ganz wenige gibt, die die Gesinnung Jesu und damit die wahre Jüngergesinnung haben. Das Maß der Frucht aber entspricht genau dem Maß der Jüngergesinnung, der Hingabe an Jesus Christus. Nochmals sei hier Römer 12, Vers 1 erwähnt, und zwar nach zwei verschiedenen Übersetzungen. Erstens nach Schlachter: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Die Kraft für unsere Hingabe liegt in Gott. Die Voraussetzung, um diese Kraft zu empfangen, ist unsere Ganzhingabe, unser uneingeschränktes Ja zum Herrn. Und nun nach Albrecht: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, weihet Gott aus Dankbarkeit für seine Erbarmungen euren Leib als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist kein Muss, sondern ein freiwilliges Opfer der Dankbarkeit. Das Zeugnis eines Indianerhäuptlings, das ein Indianermissionar erzählte, illustriert das, was wir soeben gesagt haben, sehr schön. Während der Indianermissionar noch predigte, erhob sich ein alter Indianerhäuptling, ging nach vorn und legte seinen Tomahawk dem Missionar zu Füßen. »Indianerhäuptling, geben seinen Tomahawk Jesus Christus«, sagte er und setzte sich wieder. Der Missionar predigte weiter über die Liebe Gottes, das Geschenk seines Sohnes, der nun einen heiligen Anspruch auf unser Leben geltend macht. Wieder stand der alte Häuptling auf und kam nach vorn. Er nahm die Decke von seinen Schultern und legte sie mit folgenden Worten zu den Füßen des Predigers nieder: »Indianerhäuptling, geben seine Decke für Jesus Christus.« Wieder ging er an seinen Platz zurück. Der Prediger sprach weiter über die in Jesus geoffenbarte Liebe Gottes, wie Gott den Himmel seiner kostbarsten Gabe beraubt und Jesus in die Welt gesandt habe, um uns verlorene Menschen zu erlösen und sich selbst für uns hinzugeben. Da verließ der alte Häuptling den Versammlungsraum. Bald darauf kehrte er mit seinem Pony zurück, das er vor dem Versammlungszelt festband. Wieder kam er im Zelt nach vorn. Er blickte den Missionar an und sagte: »Indianerhäuptling, geben sein Pony für Jesus Christus.« Nun hatte er alles gegeben, was er besaß. Als jetzt der Missionar, von dem Gott sprach, der seinen eigenen Sohn nicht schonte, sondern ihn für uns alle hingab, stellte er seinen Hörern eindringlich vor Augen, dass Jesus unser ganzes Leben haben will. Diese Botschaft drang tief in die Herzen der Indianer ein. Schließlich erhob sich der Alte ein letztes Mal. Mit zitternden Knien und unsicheren Schritten kam er nach vorn. Ehrfürchtig kniete er vor dem Missionar nieder, wobei ihm die Tränen über seine bronzefarbenen Wangen liefen. Mit bebenden Lippen sagte er: »Indianerhäuptling, geben sich selbst Jesus Christus.« In diesem Augenblick hatte er den ersten Schritt im Leben einer bedingungslosen Nachfolge Jesu getan. Er hatte seinen Willen völlig unter die Herrschaft seines Herrn und Erlösers gestellt. Haben wir Jesus alles gegeben? Wollen wir im Aufblick zu ihm und in seiner Kraft Gottes Willen tun?
Send Erweckung, oh send. am Altar meine Lippen berühr und verzehre, was unrein an mir. Nimm mich ganz in die Hand, deine Webe mich führ, all mein Leben allein sei in dir. Send Erweckung, o oh, send sie durch mich. Send Erweckung, o oh, send sie durch mich. Lass ihn fließen, den Strom deines Herzens, o oh Gott. Send Erweckung, o oh, send sie durch mich. Lass mich wirken für dich, führen Seelen heraus zu der großen und heiligen Schar. Und am Ende der Zeit für mich siegend nach Haus auf dem Weg deines Heils wunderbar. Send Erweckung, o oh, send sie durch mich. Send Erweckung, o oh, send sie durch mich. Lass ihn fließen, den Strom deines Herzens, o oh Gott. Send Erweckung, o oh, send sie durch mich.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Taschenbuch Gesetz zum Fruchtbringen von Norbert Lied hörten Sie soeben den 5. Teil. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.